BR Heimat lesen.
Langsam, aber mit großer Genauigkeit wurde vom Untersuchungsrichter der angebliche Mordfall in Lauterbach untersucht. 8 Monate waren verflossen, bis die Sache, ergänzt durch die bestimmte Aussage des verletzten Schusters von Lauterbach, dass er durch Jörgel die Rippenbrüche erhalten habe, vor ein Schwurgericht gebracht werden konnte. Wie andere Neuerungen hatte das Jahr 1849 auch für Österreich die Einführung der Geschworenengerichte zur Folge gehabt, die freilich kurze Zeit darauf wieder aufgelöst wurden, bis viel später, 1874, die Reaktivierung derselben erfolgte. Für das neue Schwurgericht war es einer der ersten Fälle, deshalb wurde mit besonderer Genauigkeit vorgegangen. Das Gericht erkannte aufgrund der beschworenen Aussage des Schusters nur auf Körperverletzung, nicht auf Mord, und erachtete die hierfür ausgesetzte Kerkerstrafe durch die lange Untersuchungshaft gebüßt. Frei, von Schuld und Strafe losgesprochen, konnte in den ersten Novembertagen Jörgel das Gerichtsgebäude nach beendigter Verhandlung verlassen. Gierig sog er auf dem freien Platz vor dem Gebäude die frische Winterluft ein. Die lange und schwere Haft hatte dem an die freie Luft seiner Heimat gewöhnten Bauer arg zugesetzt. Seine einst so gebräunten Wangen waren jetzt gebleicht und hatten eine Wachsfarbe angenommen. Die Augen zeigten rötliche Ränder, Arme und Beine waren hager geworden. Der ganzen Erscheinung fehlte die frühere Elastizität und Kraft. Seine Kleidung hing schlotternd am Leibe. Jörgel war in Entbehrung seiner gewohnten Schmalzkost mager geworden und schlich gebeugt von dannen. Die Keckheit seines Wesens war im Gefängnis geblieben. Ein gedrückter Mensch kehrte auf der Bergheimer Straße in die Heimat zurück, scheu den Leuten ausweichend, von denen er fürchtete, dass sie es ihm anmerken müssten, von woher er käme. Es war ihm recht lieb, dass es rasch dunkelte und die Nacht hereinbrach, als er dem Dorf Bergheim nahe kam. Rasch entschlossen schlug er einen hart an der Salzach führenden Seitenpfad ein, der ihn nach Weidwörth bringen musste. Ihn drängte es, Resi aufzusuchen und ihr zuallererst mitzuteilen, dass er von der Anklage des Mordes freigesprochen worden war. Er fühlte eine Verpflichtung, gerade ihr, die mit seinem Leben verbunden war, den Makel wegzunehmen, der auf seinem Namen so lange gelastet hat. Im Kerker hat er auch den Entschluss gefasst, die Resi nun wirklich zum Altar zu führen. Sie muss jetzt seine Bäuerin werden auf dem Schacherhof. Er fühlt, dass er ihr dies schon lange schuldig sei, und tüchtig schreitet er aus im beseligenden Gefühle guter Vorsätze und der erkannten Pflicht. Vom Kirchturm zu Antering schlägt es in langsamen Tönen 8 Uhr. Eine Wegstunde also hat er noch vor sich, dann ist er bei seinem Schatz. Wenn er nur fliegen könnte, das Marschieren geht ihm heute viel zu langsam. So weit ist ihm der Weg noch nie vorgekommen. Freilich, es läuft sich auf dem glitschigeren Gangsteig recht schlecht und er ist das Marschieren gar nicht mehr gewöhnt. In seiner Zelle hat er nur einige wenige Schritte gehen können, da verlernt man das Laufen. Aber morgen soll es beschwingten Schrittes zum Pfarrer nach Lauterbach gehen. Der Mesner soll ihm die Glocke läuten, damit er das verlorene Glück wiederfindet, das Glück der Zufriedenheit an der Seite seiner braven Bäuerin. Nie mehr will er den Stutzen anrühren, mit dem er stark aufgeräumt hat im Haunsberger Wildstand, und auch vom Schwärzen will er nichts mehr wissen. Ein ordentlicher, fleißiger Bauer will er fortan sein. Dazu hat er die Kraft und den nötigen Verstand, und am guten Willen fehlt es ihm jetzt wahrlich nicht. Früher war dies jedoch freilich was anderes. Da hatte er seine größte Freude, wenn er just das Gegenteil von dem tun konnte, was andere taten. Das soll und muss anders werden. Theresi, na, die wird die Augen aufreißen. Ihre schönen, glänzenden, feurigen Augen, wenn sie ihn so unvermutet und frei von der schweren Anklage vor sich sehen wird. Und die wird erst eine Freude haben, wenn sie seine guten Vorsätze vernimmt. Freilich, im Leben werden gar oft gute Vorsätze gefasst. Und mit guten Vorsätzen ist der Weg zur Hölle gepflastert, heißt es in einem Sprichwort. Aber ist Jörgel nicht ein ganzer Mann, der noch immer durchgesetzt hat, wenn er nur ernstlich gewollt? Und er will, himmellaut, und jetzt will er. Und den möchte er kennen, der ihm die guten Vorsätze wieder ausreden will. In seinen angenehmen Gedanken versunken, ist Jörgl rasch weitergekommen. Nun kreuzen sich zwei Wege. Biegt Jörgl links ab, so kommt er an das Flussbett der Salzach, zu der Stätte jenes fürchterlichen Nachtkampfes. Dort hat er nichts zu tun, und er will den Platz auch nicht mehr betreten. Seine Büchse mag ruhig in der Salzach liegen, er braucht sie ja so nicht mehr. »Ja, richtig, wo ist denn damals mein Hund hingekommen?« fragt sich Jörgl selbst. »Der ist ja mit gewesen bei dem missglückten Ochsentransport. Auf den Hof ist er am nächsten Tage nicht gekommen. Und am zweiten Tag bin ich ja fortgeholt worden nach Salzburg. Nein, mein Hund hat sich verlaufen und wird später heimkommen sein«, denkt sich Jörgl und schlägt den Weg nach rechts ein, der ihn auf die Weitwörther Straße führt. Seltsam, wie ihn jetzt so nahe dem Röserlhof eine Angst befällt, die er sich gar nicht erklären kann. Es ist ihm, als sage meine innere Stimme, geh nicht zur Resi. Es klingt ihm wie Warnen in den Ohren, geh nicht, geh heim. Aber muss er denn nicht zu ihr? Er hatte sich so vorgenommen, sie muss die Erste sein, die von ihm die Kunde seiner Freilassung erfährt. Dummes Zeug, sagt Jörgl zu sich und stapft in langen Schritten weiter. Etwa einen Büchsenschuss entfernt vom Röserlhof kommt ihm plötzlich eine weibliche Gestalt mit einem Hund entgegen. Jörgl stutzt. Wer mag das sein? Der Hund aber schnüffelt in die Luft lang und sorgsam. Plötzlich gibt er laut und springt freudig bellend dem nächtlichen Wanderer entgegen. Jörgl erkennt im Augenblick seinen eigenen Hund, der ihn schweifwedelnd umkreist und Freudensprünge vollführt. Wie der Hund wohl auf einmal daherkommen mag, denkt der Jörgl. Inzwischen ist die weibliche Gestalt auch näher gekommen. Der Jörgl spricht sie auch gleich an, wegen dem Hund. Sie ist die Dirn vom Röserlhof, wo der Hund blieben ist, wie er pritschnass einmal in der Nacht daherkommen ist. Dresibäuerin hat den Hund kennt und hat ihn nimmer fortlassen. »So, so«, sagte Jörgl und ward nachdenkerisch. Aber nicht lang, dann fragt er die Dirn, wie sie denn so spät auf die Landstraßen kommt. »Mei, d'Andl ist so viel schlecht worden, will heut Nacht noch versengen werden.« »Was für ein Andl?« fragt in Gedanken versunken der Jörg. »Na, der Resier Andl, sie ist wohl dann schon etli Monat am Hof.« »Der Resier Andl«, wiederholte Jörgl. »Wie geht's nachher der Resi seit's die einkastelt haben, meinst wohl Schacherer«, fiel die Bauerndirn ein. »Ja?« »Mei, wie alleweil, nicht, dass ein anderer Fenstern kommt.« »Was? Ja? Wer denn nachher?« »Mei, hast halt's wohl dann langmächtig hingehalten mit dem Hochzeiten. Aften haben's die Furt und Korsen hat's überall, der Jörgl kämmert nimmer zurück von der Frohnfest Salzburg drinnen.« »Das hat Dresi glaubt«, fuhr Jörgl auf. »Freili? Und wir auch und der Peter auch.« »Der Peter?« »Ja, der Peter erst recht.« Und näher zum Jörgl hintretend, sagte die Dirn, »Wenn's gescheit ist, Schacherer, auf den gehst gar nicht am Hof. Dresi hat jetzt einen anderen Hochzeiter. Mit eng zwei's aus.« »Kruzi Türken«, wollte Jörgl auffahren. »Nutz die nix, Schacherer. Wenn's gescheit ist, schirbst auf deinen Hof.« Damit schritt die Dirn weiter und rief ihm noch zu, »Gute Nacht.« Zweifelnd blieb Jörgl mit seinem Hund noch stehen. Ihm war das Gehörte zu unvermittelt gekommen. Soll er der Dirn glauben, dass Resi nichts mehr wissen will von ihm? Dass sie es mit einem anderen halte? Der Peter also, freilich. Verdächtig ist ihm der Bursch schon lang vorgekommen seit jener Nacht drunten an der Salzach, wie er ausblieben ist. Er muss damals den Grenzern alles verraten haben, sonst hätten sie die Pascha mit dem Ochsentransport nicht erwischt. Und den Lumpen soll seine Resi zum Hochzeiter genommen haben? Mittlerweile war Jörgl doch dem Röserlhof ganz nahe gekommen. Unschlüssig stand er vor dem Zaun des Gärtchens des Hauses. Still war es ringsum, nur oben aus dem Dachfenster blinkte ein Licht. Dort mochte wohl das alte Andl liegen. Ob Dresi wohl oben ist beim Andl? Hinter den Wolken war endlich der Mond emporgestiegen, der nun sein geisterhaftes Licht zur Erde warf. Friedlich und traulich lag die Landschaft vom Silberglanz übergossen. Von fern rauschten die Salzach, leise wiegten sich die Weiden im Nachtwind, der über die Auen strich. Während Jörgel unschlüssig mit sich selbst vor dem Hofe stand, hatte eine Gestalt vorsichtig das Haus verlassen. Lautlos huschend im Schatten eilte der Mann dem Holzschuppen zu, wo er sich verbarg. Es war Peter. Er hatte Jörgel sofort erkannt mit seinem Hund. »Teufel«, murmelte er, »wie kommt der Loder vom Zuchthaus zurück? Den darf der Resi nicht zum Gesicht kriegen, sonst springt's mir ab!« Jörgel war inzwischen mit sich einig geworden und wandte sich zum Heimgehen, seinem Hof zu auf dem Haunsberg. Er will einige Zeit vorübergehen lassen. Durch die Dirn wird die Bäuerin schon erfahren, dass er zurückgekehrt ist. Wenn er dann bei Tag frei und ledig kommen wird, mit seiner guten Absicht jetzt ernst zu machen mit der Hochzeit. Jörgels Hund schnüffelte plötzlich auffallend in die Luft. Jörgel hielt an und lugte scharf aus. Allein der Mond war wieder hinter die Wolken gekrochen und in dem schwachen Zwielicht ließ sich nichts genau unterscheiden. Der Hund gab auch kein weiteres Zeichen. Es konnte also nicht wohl ein Fremder um die Wege sein. Wie Jörgel nun von der Straße abbog, um einen Gangsteig durch die Wiesen dem Haunsberg zu verfolgen und an einem Gebüsch vorüberkam, stand plötzlich ein Mann vor ihm auf dem Pfad. Jörgel fuhr zurück und wollte nach dem Knicker greifen. »Nicht nötig, Jörgel«, rief der Mann und lachte höhnisch. Sofort erkannte Jörgel den Mann vor sich. »Bei dir freilich nicht, Peter. Was willst?« »Was ich will? Nix. Bist heut Kimmer vom Landgericht, hä? Hast die lang nicht mehr singen lassen? Für die freilich zu lang. Hast leicht Ochsen gesucht da herunten?« höhnte der Peter. »Die nicht, aber leicht suche ich die noch. Und die find ja Bolliwull. Aus dem Weg jetzt«, rief Jörgel und hob den Arm. Der schmächtige Peter wagte keinen Angriff, den er eigentlich vorhatte. Mit der Faust drohend kehrte er um und war bald hinter den Gebüschen verschwunden. Langsam war Jörgel den Pfad entlang geschritten. Wie er an die Halde kam, die sich ziemlich jäh ansteigend dem Haunsberg anschmiegt, wandte er sich um, wie wenn es ihm jemand geheißen hätte. Erschrocken zuckte Jörgel zusammen. Flammende Röte stieg empor, Funken stoben auf zum nächtlichen Himmel. Rasch suchte Jörgel sich zu orientieren, wo es brenne. Kein Zweifel. Der Röserlhof steht in Flammen. Nun gibt es für Jörgel kein Besinnen mehr. Dort ist Manneshilfe nötig. Mit Sturmeseile rennt er über die Wiesen zurück dem Feuer zu. Je näher er kommt, desto lauter werden die Jammerrufe. Von benachbarten Höfen eilen die Bauern, Knechte und Dirnen mit Wassereimern, Feuerhaken und Leitern herbei. Von der Kirche in Weidwörth gellt die Sturmglocke in die Niederung. Bald darauf rasselt auch schon die Landspritze heran. Jörgel will tatkräftig mithelfen. Schon hat er einen Haken ergriffen und will eben einen brennenden Dippelbaum zur Erde reißen, da gellt ein fürchterlicher Schrei in die Nacht, der das Mark in den Knochen erstarren macht. Jörgel will ins brennende Haus, aus dem die Bäuerin in fliegender Hast stürzt, kaum notdürftig gekleidet. Da reißen ihn die Bauern zurück und schreien zu ihm: »Brandstifter!« Wie vom Blitz getroffen, zuckt Jörgel bei diesem Ruf zusammen. Dann schäumt er auf und wehrt sich der Fäuste, die auf ihn eindringen. »Sie haben ihn, den Brandstifter«, hieß es von allen Seiten. Die Menge der schier toll gewordenen Bauern umkreist ihn. Wütende Rufe mischen sich in das Gebrüll der noch rechtzeitig freigelassenen Rinder und das Geblöck des Jungviehs. »Ins Feuer mit dem Brandstifter«, schrie alles. Wie verzweifelt wehrte sich Jörgel und rief den Bauern zu, dass er zum Helfen gekommen sei, wie die anderen auch. »Der Zuchtheißler ist wieder da, er hat den Hof angekannt«, rief Peter, der sich unter die Bauern gemischt hatte. »Ins Feuer, ins Feuer!« Schon hoben die Fäuste ihn in die Höhe, krachend stürzten die Balken nieder, dass die Flammen aufloderten. Jörgel schien verloren. Da ertönte plötzlich das Kommando: »Halt!« Gendarmen waren mit aufgepflanztem Bajonett angekommen, gerade noch rechtzeitig, um den Schacherer Bauern vor dem Lynchen zu retten. Widerwillig setzten die Bauern den Jörgel zur Erde, dann aber schrien alle zugleich auf die Gendarmen und Grenzwächter ein, und unter Puffen und Hieben ward Jörgel dem Postenführer übergeben, der ihm sofort Handschellen anlegen ließ. Stumm und gebeugt vor dem neuen, unerwarteten Schicksalsschlage ließ sich der Schacherer von zwei Gendarmen im Dämmerlicht des grauenden Morgens den Weg nach Salzburg führen, den er im Schatten der Dämmerung am Abend herausgewandert war, als freier, schuldenthafteter Mann und jetzt mit der Eisenkette um die Handgelenke. Die Gluthitze eines Augusttages brannte herab auf das türmegeschmückte Salzburg. Heiß strich die Luft durch die engen Gassen, die Quadern der bischöflichen Kolossalbauten strömten versengende Hitze aus. Mensch und Tier verkroch sich in die Gewölbe, dort Kühlung suchend. Nur einem Gebäude strömten Menschen in dichten Scharen zu. Dem Neubau am Residenzplatze eilten vorwiegend Landbewohner zu, wo in einem Saale ein Schwurgericht zusammengetreten war am frühen Morgen, um Recht zu sprechen über einen Mordbrenner. Der Brandstiftung und im Verfolg derselben des Mordes angeklagt, saß der Hans-Jörgl vom Schachererhof auf der Anklagebank, bewacht von zwei Gendarmen. Einem Gespenst ähnlicher als einem Bewohner der Salzburger Vorberge sollte der so schwer Angeschuldigte sich verantworten. Er hatte seinen Richtern nicht viel zu sagen. Schlicht erzählte er, wie er die Stadt verlassen an jenem Abend nach seiner Freilassung, wie er heimgewandert sei zum Röserlhof zuerst, dann dem Haunsberg zu und wie er dann helfen wollte, als die Brandglut den nächtlichen Himmel rötete. »Ich bin unschuldig«, beteuerte Jörgl ganz gebrochen immer wieder, aber keiner glaubte ihm. Dann wurden die Zeugen vernommen. Die Dirn vom Röserlhof zuerst, mit der er gesprochen in jener Nacht, dann der Peter, der ihn samt dem Hund getroffen hat, ganz in der Nähe vom Hof. Die Bauern vom Schwurgericht steckten die Köpfe zusammen, wie sie hörten, dass der heimgekehrte Jörgl zu seinem Schatz wollte, aber dass ein anderer von der Bäuerin zum Hochzeiter gewählt worden sei. Also aus Rachsucht wird der Schacherer den Hof angezündet haben. Und bei dem Brand musste dann das arme Ahndl oben im Dachkammerl elendig verbrennen. Also Mord und Brandstiftung zugleich. Mordbrenner. Wie ernst der Gerichtspräsident dreinblickt. Der Angeklagte wimmert in Verzweiflung. Alles Zeug gegen ihn, auch sein Lieb, das von dem Loder nichts mehr wissen will. Sogar sein Hund wird zum Belastungszeugen gemacht und schließlich kommt dem Gericht auch noch zur Kenntnis, wer den Schmugglerzug damals geführt, bei dem ein Grenzer erschossen worden war. Davon wusste selbst der Jörgl nichts, dem es fast das Herz abdrückt vor Qual und Schmerz. Im Zuschauerraum flüstern sie, die Bauern vom Haunsberg und vom Salzachtal. Sie zischeln sich Flüche zu, Flüche gegen den Lumpen, der mit seiner Schandtat der ganzen Gegend ein Brandmal aufgedrückt hat. Zum Verschmachten heiß ist es in der Gerichtsstube, wie der ernste Präsident alle Fakten und Aussagen abwägt. Er nimmt es sehr genau. Noch ist die Institution der Schwurgerichte zu neu im Staate. Da heißt es gründlich zu Werke gehen. Endlich gegen Abend, wie die Sonne hinter die Berge sinkt, ist das Verfahren geschlossen. Die bäuerlichen Geschworenen ziehen sich ins Beratungszimmer zurück. Man hätte ihnen den Wahrspruch vom Gesicht ablesen können. Der Bauer kennt kein Erbarmen mit Brandstiftern. Den roten Hahn auf dem Dache fürchtet jeder. Nach kurzer Zeit kommen die Geschworenen zurück. Sie hatten nicht lange zu beraten. »Schuldig«, verkündete ihr Obmann in der lautlosen Versammlung. Jörgl sank in sich zusammen. Dann sprach das Gericht das Urteil. Tod durch den Strang. Ein pfeifender Ton fuhr dem Verurteilten aus der röchelnden Kehle. Dann stürzte der einst so kräftige Schacherer bewusstlos nieder, dass dumpf der Boden erdröhnte. Gerichtsdiener schleppten den Ärmsten aus dem Saale. Langsam, eifrig schwatzend, zogen die Bauersleute aus dem Gebäude, in welchen einem Menschen das Leben abgesprochen worden, von Rechts wegen. In einer Zelle des Osttraktes der Fronfeste verbringt der zum Tode verurteilte Schacherer Jörgl den ihm noch zugestandenen Rest seiner Lebenszeit. Das Fenster ist mit schweren Eisenstangen vergittert und mit einer Holzwandung verkleidet, die keinen Ausblick gestattet. Nur ein ganz kleines Stück des blauen Himmels ist dem Gefangenen sichtbar, wenn er den Kopf an die Scheiben drückt. Draußen mag die Sonne strahlen in majestätischer Pracht. In der Zelle des Todeskandidaten herrscht trübe Dämmerung, die den Gefangenen mehr schmerzt als die schweren Ketten, die seine Hände und Füße umschließen. Wie entsetzlich öde es in dem feuchtkalten Raum ist. In einer Ecke die Holzpritsche mit dürftiger Decke zum Nachtlager, das ist alles. Jörgl benutzt auch diese Lagerstätte wenig. Ständig steht er mit schlotternden Knien am Fenster und späht empor zum Firmament. Früh morgens, wenn die Sonne hinter dem Geißberg emporklettert, den Tag über, wenn er geschwätzige Schwalben vorüberkreisen sieht, und nachts, wenn die Sterne in sanftem Lichte erstrahlen, so friedlich, als gäbe es kein Menschenleid und Menschenende. Noch denkt Jörgl nicht ans baldige Ende. Vor seinem Auge steigt das Bild der Heimat empor, der stattliche Hof auf freier Bergeshöhe mit dem Blick auf die sonnendurchglänzte Landschaft im weiten Tale. Wie schön war's doch dort, und wie hat sich alles gewendet. Quälende Selbstvorwürfe zerwühlen seine Seele. Mit dem Wildern begann es, mit dem Paschen sank er tiefer und tiefer, aber Grundschlechtes hat er ja nie begangen, nie etwas, was ihn zum Verbrecher gemacht hätte. Ein lüderlicher Nichtsnutz, ja, das war er, und dafür hat er schon genug gebüßt durch die erste lange Haft. Aber jetzt unschuldig sein und den Kopf verlieren müssen. Und heiß schrie es in ihm auf und laut wimmerte er, wo bleibt die Gerechtigkeit? Da reden Sie mir von Gnade, ich brauch keine Gnade. Einen rechten Spruch will ich. Herrgott im Himmel, hilf du. Lass du mich Unschuldigen nicht umbringen. Verurteilt zum Tod. Hängen wollen's mich, mir einen Unschuldigen, der einen Hof gar nicht angekannt hat. Und ein Mordbrenner soll ich sein. Wie lang noch? Nachher ist's um mit der Gnadenzeit, dann kommt der letzte Gang, die letzte Fahrt auf dem armen Sünderwagel. Das Zügenglück leitens. Der Kapuzinerbett. Hinauf schleppen's mir auf den Galgen. Der Strick. Ein Ruck. Aus ist's und überstanden. Und Leid schreien, es war um ein Lumpenwinger auf der Welt. Oh, mein Abendsmutterl, um im Himmel. Oh, die Schand. Sie muss von drum sehen, wie es ein Jörgl hängen. Unschuldig hängen. Herrgott, die wir wenig. Es kann noch nicht Herrgott wohin sein, dass einer gehängt wird, der unschuldig ist. Sterben soll ich. Als Mordbrenner sterben. Oh Gott, verlass du mich nicht. Gib mir Kraft für die letzten Tage von meinem Leben. Gib mir Kraft zum Betten. Gib mir Kraft zum Sterben, wenn's sein muss. Dass ich unschuldig sterben muss. Das Urteil ist bestätigt. Die Begnadigung zu lebenslänglicher Kerkerstrafe nicht erteilt worden. Unter dem Zuspruch eines Kapuzinerpaters im gemeinsamen Gebete verbringt der Verlorene die letzten Stunden. Man lässt ihm freie Wahl für diese knappe Spanne Zeit vor dem Hinübergang ins Jenseits. Doch Jörgl lehnt Speise und Trank ab. Die letzte Nacht bricht an. Jörgl ist alleine in der Zelle. Draußen auf dem Gang patrouilliert ein Militärposten auf und ab, wie es Vorschrift ist für einen Delinquenten. Nach Mitternacht wird der Kapuziner wiederkommen, zum letzten Male wiederkommen. Er wird ihn begleiten auf der letzten Fahrt. Jörgl ist so schwach auf den Beinen, dass er kaum sich bis zum Fenster schleppen kann. Er kriecht fast hin, aber er will die Sterne zum letzten Male sehen und ihnen seine letzten Grüße an die Heimat bestellen. Vater und Mutter leben nicht mehr, Geschwister auch nicht. Wem sollen eigentlich die Sterne die Grüße eines Sterbenden ausrichten? Theresi? Nein, niemals. Und doch, war sie nicht sein Lieb so lang und treu? War sie nicht brav und ihm zu eigen, bis er in den Kerker geschleppt wurde als Mörder? Hat er sie denn nicht irre gemacht in Treu und Glauben? Hingehalten mit der Hochzeit und Ruf und Ansehen des Mädels vernichtet? Darf es ihn wundern, wenn sie vom Zuchthäusler nichts mehr wissen wollte? Horch! Vom Dom her schlägt es in feierlichen Glockentönen. Mitternacht. Der letzte Tag des Lebens bricht an. Nur noch 4 Stunden. Gleich muss der Pater kommen. Da zuckt es dem Jörgl auf im Gehirn. Mit hämmernden Schläfen denkt er, muss ich den warten, bis sie mich hinausschleppen zum Galgen, zum Hängen? Nein, nein. Was die mit mir wollen, kann ich selber. Ja, das kann ich noch, so schwach bin ich noch nicht. Und die Schand fällt weg. Ich brauch keinen Scharfrichter. Ich kann Entner sterben, ehe mich der Scharfrichter in die Hände kriegt. Ha, das ist ein Gedanke. Ja, freiwillig sterben. Wenn ich mit dem Kopf an die Wand renn? Nein, dazu bin ich schwach. Aber da am Fenstergitter, mein Halstierchen hab ich auch noch. Ja, das geht. Aber nein, Jörgl, das tust du nicht. Das war eine Sünd. Nein, stolz wirst warst, stolz gehst auch aus dem Leben. Leid vom Hansberg glauberten am End gar ich, der Schacherer, hätt mich vorm Sterben gefürcht. Na, soll du ihn nicht. Die Unschuld muss ja Kraft geben bis zum letzten Schnaufer. Ein Bürger stirbt nicht vor eigener Hand. Schlürfende Tritte nahen, Schlüssel klirren, das Türschloss dreht sich ächzend, der Kapuziner kommt. Der Gefängnisaufseher stellt das Kruzifix mit zwei Kerzen auf ein mitgebrachtes Tischchen. Jörgl hält die kettenbeschwerten Hände vor die Augen, so blendet den Einsamen der helle Kerzenschein. Dann wird die Türe wieder verschlossen. Jörgl ist gefasst, er legt die Beichte ab, empfängt das Abendmahl aus des Priesters Hand. Die Frage, ob ein letzter Wunsch, eine Bitte, ein Auftrag an Verwandte und Freunde zu bestellen sei, verneint der Delinquent mit stummem Kopfschütteln. Dann beten beide bis zum Tagesanbruch. Wieder öffnet sich die Tür. Beamte treten ein und nehmen dem Todeskandidaten die Ketten ab. Seine Hände umschließt jetzt nur ein schwacher Strick. Ein grauer Kittel umhüllt den todgeweihten Körper. Mit Militäreskorte wird Jörgl in den Hof geführt, wo ein Karren mit dem Nachrichter seiner harrt. Dann geht es in langsamer Fahrt nach Schallmoos zum Richtplatz, wo trotz der frühen Morgenstunde eine tausendköpfige Menge des grausigen Schauspieles harrt. Laut betet der Kapuziner. Den Kopf gesenkt, das Kreuz in den gebundenen Händen, flüstert Jörgl die Gebete nach, bis der arme Sünderwagen vor dem Galgen hält. Der Staatsanwalt mit den Richtern, der Henker mit seinen Gehilfen stehen bereit. Soldaten umschließen den engen Platz. Noch einmal wird das fürchterliche Urteil verlesen im Namen des Kaisers. Dann sagt laut der Staatsanwalt, »Nun übergebe ich den Verurteilten dem Scharfrichter. Er walte seines Amtes.« Schon greift dieser nach dem erdfahl gewordenen Verurteilten. Stieren Blicke schaut die Menge auf den todbringenden Strick. Da rasselt ein Wagen heran, in rasender Eile mit dampfendem Gaul. Ein altes Mütterchen steht aufrecht mit erhobenen Händen im schwankenden Wagen. Alles blickt erstaunt auf. Auch Jörgl hebt den Kopf. Es röten sich die bleichen Wangen. Die Menge weicht zur Seite. Der Wagen hält, mit einem Satz ist das alte Weib herunten, stürzt vor den Richtern in die Knie und ruft, »Halt, um Gottes Willen, der Jörgl ist unschuldig!« Ein vieltausendstimmiger Schrei gellt zum Himmel. Tiefe Bewegung erfasst die Menge. Näher drängen sich die Menschen. Die Soldaten haben Mühe, die aufgeregten Leute mit den Gewehren zurückzuhalten. Aber auch die Richter sind erregt und mit bebender Stimme fragt der Staatsanwalt das alte Mutterl nach den näheren Umständen, nach Beweisen. Mit fliegender Hast und bebenden Lippen stottert das Weib. Der Jörgl ist unschuldig. Der Schuldige hat's eingestanden. Der Brandstifter, der Mordbrenner ist. Der Bäder, mein Bub. Dann sank das alte Mutterl ohnmächtig zu Boden. Unter ungeheurem Aufsehen ward der Delinquent mit der ohnmächtigen Zeugin zurückgeführt. Die Hinrichtung wurde aufgehoben, eine neue Verhandlung eingeleitet, die tatsächlich die Beweise erbrachte, dass der Sohn der heldenmütigen Mutter der Brandstifter gewesen, der in der Nacht vor der Hinrichtung zu ihr mit beispiellosem Zynismus äußerte, »Morgen früh wird der Unschuldige in Salzburg gehängt.« Zu Tode erschrocken fragte das Mutterl weiter, und nach vielem Bitten erhielt sie endlich das Geständnis, dass ihr Peter das Feuer legte, um den Nebenbuhler zu beseitigen. Mit brechendem Herzen fuhr das tapfere Weib, nicht achtend des namenlosen Schmerzes, das eigene Fleisch und Blut dem Gericht ausliefern zu müssen, in rasender Eile zur Stadt, die Minuten abwägend, um ein unschuldig verurteiltes Menschenleben zu retten. Peter ward verhaftet und zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Jörgl aber freigesprochen von aller Schuld und Strafe. Eine Sammlung für den Armen, der gänzlich gebrochen die Fronfeste verließ, ergab durch rege Beteiligung der Bürger und Beamten die Summe von 700 Gulden. Jörgl verfiel in eine schwere Krankheit, die ihn noch einmal dem Tode nahe brachte. Den linken Schacher Hof hatte ein weitschichtiger Verwandter übernommen, der dem im Frühjahr endlich genesenden Jörgl in Teilzahlungen den Hof ablöste. Jörgl zog weg von der ihm verleideten Heimat. Im bayerischen Rosenheim ward er ein fleißiger Fuhrknecht, den alles schätzte, wer nur mit ihm in Verkehr kam. Sein Herr wusste nicht genug Lob für ihn, nur an einem Tage im Jahr war nichts mit ihm anzufangen. Am 25. August jeden Jahres verweigerte der alte Jörgl stets den Dienst und verkehrte mit niemand. Es war dies der Tag im Jahre 1851, an dem er unter dem Galgen stand. So hielt er es, bis er im Jahre 1882 zu Rosenheim eines natürlichen Todes starb.